Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Dieser Wunsch des Paulus ist für mich schon mal erfüllt. Ich habe es genossen, euren und meinen Glauben gemeinsam zu feiern und gefördert und getröstet zu werden. Römer 12, 1 bis 15, 13. Die Kenner unter uns zucken jetzt zusammen, weil sie sagen, Römer 1 bis 11 ist Evangelium. Da hat sich der Eckstein ja bemüht, so gut er konnte, das so halbwegs rüberzubringen. Jetzt kommt aber 12 bis 15, die sogenannte Ermahnung, die Parenese, wie es dann griechisch heißt. Hier kommt jetzt also der Anspruch. Und so haben wir ganz klassisch, ob theologisch oder in der Gemeindefrömmigkeit, immer schön die duale Zuspruch und Anspruch. Indikativ, du bist aus Gnaden gerechtfertigt, Ausrufezeichen, und Imperativ, jetzt setz es aber auch um und reiß dich zusammen, Ausrufezeichen. Evangelium und bei vielen dann Gesetz. Die Rechtfertigung aus Gnaden ist bei allen Landeskirchen, Freikirchen, die sich evangelisch nennen, seit der Reformation schon mal im Kasten und theoretisch mindestens sicher. Kein Mensch kann aus eigener Leistung gerechtfertigt werden. Wir können uns ja die Sünden nicht selber vergeben. Unsere Vergangenheit können wir nicht mehr umschreiben. Also sind wir angewiesen auf Gnaden. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und Paulus sagt so schön, ich ermahne euch, ich ermuntere euch, ich spreche euch dringend zu, meine lieben Schwestern und Brüder, unter Hinweis auf Gottes Barmherzigkeit. Das ist das eigentliche Evangelium. Nicht nur das zum Glauben kommen steht alleine im Zeichen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, sondern auch das im Glauben sein. Es ist eine lebenszerstörerische Theologie, die sagt, am Anfang ist die Gnade und jetzt musst du dich von dir aus bewähren. So viele Schritte ist Gott auf dich zugegangen. So viel hat er für dich getan. Jetzt reiß dich aber zusammen, dass du endlich auch mal was von dir aus für ihn tust. So funktioniert's nicht. Der Anfang ist Gnade. Der Weg ist Gnade. Und was werdet ihr im Himmel einmal besingen? Alleine Gottes Gnade. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in seiner Gnade nicht selber gibt. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht selber gibt. Mehr als Christus und seine Gnade kannst du gar nicht haben. Weniger aber solltest du nicht haben. Und so geht es in Römer 12 folgende nicht etwa um den Haken des Evangeliums, nicht etwa um das Kleingedruckte, um die nachgeschobenen Konditionen und Bedingungen, die dann plötzlich das Evangelium doch wieder zu einer herben Botschaft machen. Es geht hier nur um die Entfaltung. Auch das schönste Leben will gelebt sein. Und das größte Geschenk will ausgepackt sein. Erinnerst du dich? Als du Abi machtest und dein Vater dir ein Mini schenkte, da war eine große Schleife außenrum, die musstest du erst abziehen, sonst wärst du in die Tür nicht reingekommen. Römer 12, folgende, spricht vom Auspacken der Geschenke. Vom Auspacken der Geschenke. Was machen wir denn jetzt? Wir sollen uns Gott leibhaftig als Geschenk, als Opfer geben. Warum sagt das Paulus? Nun, wir haben in Römer 1 bis 5 gelernt, Gott braucht kein Opfer. Gott braucht schon gar kein Menschenopfer. Denn Christus hat sich selbst, Gott hat sich selbst in seinem Sohn für uns geopfert. Er hat alles getan, sodass Paulus und der Hebräerbrief sagen können, aller Kult ist zu Ende. Auch wenn ich das Abendmahl als Kult verstehe, als Wiederholung des Opfers, das ist von Paulus her völlig absurd. Christus hat sich an Karfreitag gegeben, ein für alle Mal. Ephapax, das schreibt man im Griechischen mit dieser Formel raus, ein für alle Mal gültig, unwiederholbar, es gilt für immer. Wir brauchen keine Opfer mehr zu geben, um etwas zu erreichen. Wir sollen auch keine Opfer mehr geben in der Meinung, wir müssten jetzt aus Dankbarkeit eine Leistung bringen. Gott will nicht etwas von dir. Gott will nicht nur deine Zeit. Er will nicht nur deine Gaben. Er will nicht nur deinen Einsatz. Er will nicht nur dein Geld. Wir haben das extra so abgesprochen, dass erst die Kollekte kommt und dann meine Predigt. Nicht, dass wir da durcheinander kommen mit den Motiven. Also, er will aber nicht nur dein Geld haben, sondern er will, wie alle Liebenden, dich haben. Wenn ihr die Tage genutzt habt, um euren Ehepartner zu finden, dann habt ihr ihm erklärt, ich liebe dich, wie du bist. Und dann wäre die Antwort völlig absurd. Wie viel kostet's denn? Was willst du denn? Das hat ein Freund von mir mal bei der Hochzeit erlebt, dass der ein Ehepaar getraut hat. Und noch bevor das der Gottesdienst zu Ende war, stand der Bräutigam auf, zog das Portemonnaie raus und hat gesagt, was kostet das denn jetzt? Mitten ins Mikrofon hinein. So ist es bei Gott nicht. Was kostet das denn jetzt? Gott liebt dich vollkommen und er will nichts als dich. Mit all deinen Stärken, aber auch mit deinen Schwächen. Mit all dem, was dich sympathisch macht. Und mit all dem, was du nicht sehen kannst, wenn du morgens in den Spiegel schaust und rasierst dich oder schminkst dich oder musst schon beides kombinieren miteinander. Im Schwäbischen lästere ich dann manchmal und sage, jetzt hör auf mit den Stuckateursarbeiten, das hilft nicht mehr. Also, was immer dir da entgegenkommt, Gott liebt es. Frag mich nicht, warum. Er liebt dich. Er hat sich, so sagt das Alte Testament, in dich verliebt. Und ich käme mir geschmacklos vor, wenn ich das Beispiel erfinden müsste. Aber es war Hosea, es sind Jesaja und die anderen Propheten, die gesagt haben, so wie ein junger Mann sich in eine junge Frau verknallt, so wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so freut sich dein Gott über dich. Er jauchzt über dich. Und zwar nicht, weil du gerade eine Kollekte gegeben hast, nicht, weil du gerade so schön singen kannst, weil du gerade versprochen hast, ab nächsten Semester einen Kreis leiten zu übernehmen. Er freut sich an dir einfach, weil du bist, wie du bist. Schenk dich Gott leibhaftig. Und dann kommen die Verse, die eure Väter und Großväter und Mütter im Glauben besonders ernst genommen haben, aber teilweise missverstanden. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was ist damit gemeint? Nun, um Himmels Willen nicht, dass man sagt, die Welt macht sich schön, wir machen uns hässlich. Die Welt ist attraktiv, also sind wir unattraktiv. Da gab es Gemeinden, wenn man da einen Außenstehenden eingeladen hat, da hatte der den Eindruck, er hätte sich in eine Besenkammer verlaufen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was ist die Welt? Die Welt ist, wie wir sagten, bestimmt durch zwei Extreme. Egoismus und Kollektivismus. Ich oder auf die Gesellschaft bezogen, der Einzelne zählt überhaupt nichts, du bist nur ein Teil der Masse. Und in dieser Welt schwanken wir immer zwischen diesen inhumanen Extremen der Ich-Haftigkeit einer Ich-Gesellschaft und gleichzeitig und überlappend von einem Kollektivismus, dass nur die Masse zählt und der Einzelne nicht, sodass man ganze Völker in den Krieg treiben konnte und konnte Menschen dahin schlachten. Nur die Masse zählt, nur das Volk. Ihr denkt jetzt an China, aber macht euch nichts vor, unsere Bildungspolitik läuft gerade auf das Gleiche hinaus, da geht es um Kollektivismus. Ja. Das heißt, das ist Welt. Die Welt nimmt den Einzelnen nicht ernst als Teil des Wir. Und was haben wir nicht alles, gestern waren es 8 Stunden, die ich nonstop mit euch diskutiert habe, nicht, was haben wir nicht alles an Schwierigkeiten, um dieses Wir mit Christus überhaupt zu denken? Warum? Weil es nirgendwo vorkommt. Wir haben nur Masse und ich. Aber wir kennen es gar nicht, du in mir, ich in dir, wir zusammen. Ein Geschehen hat nicht ein Subjekt, eine Begegnung hat nicht ein Subjekt, sondern zwei. Wie geht das denn, wenn Christus in mir lebt, er alles ist und ich zugleich auch alles bin? Das Wir will gelernt sein. Es ist ein Lernprozess, es ist ein Übungsprozess. Und als ich das mit 17 das erste Mal erlebte, da musste ich zu Hause das erst einüben, weil ich immer wieder rausrutschte in den Kollektivismus oder in den Egoismus und habe es nicht richtig greifen können. Es flutschte mir zwischen die Hände. Und dann habe ich mir eine Gitarre genommen und habe die schönen Lieder noch einmal gesungen. Und beim ersten Mal hat es auch noch geholfen, beim zweiten Mal so ein bisschen. Und ab dem 4. oder 5. Mal, dann ist die Wirkung weg und die Gefühle kommen nicht zurück. Und ich habe gesagt, was ist das nochmal mit dem Wir? Was ist das mit der Gemeinschaft? Wir müssen unseren Sinn ändern. Wir müssen unsere ganzen Arbeitsspeicher und unsere ganzen Festplatten, die wir im Herzen und im Kopf haben, umschreiben und müssen löschen und neu schreiben, weil wir falsch programmiert sind und falsche Dokumente abgelagert haben. Alle Erinnerungen, alle Vergangenheiten unseres Lebens müssen getauft werden. Sie müssen in die Liebe Gottes gebracht werden und im Licht der Liebe Gottes beleuchtet werden. Wir werden erneuert. Und dann erkennen wir, was gut ist. Gut für Gott, gut für mich und gut für andere. Und wir erkennen, was Gott wohlgefällt. Und wir sind darauf aus, was für andere gut ist und leben zu ihrer Freude und freuen uns an ihrer Freude. Wir weinen mit den Weinenden und wir lachen mit den Lachenden und haben Teil an ihrem Leben. Wir erkennen, was vollkommen ist. Vollkommen im Wir, nicht vollkommen im Egoismus oder Kollektivismus. Nicht vollkommen im Sinne von, ich bin perfekt. Du musst nicht perfekt sein bei Gott. So wenig wie Adam und Eva perfekt sein sollten. Sie sollten sie selbst sein. Für Gott waren Adam und Eva vollkommen, als sie nackt waren. Als sie schwach waren. Als sie angewiesen waren. Als sie Feigenblätter hatten und sich versteckten und Kino und Theater spielten, da waren sie nicht mehr vollkommen. Unsere Gesellschaft will euch vollkommen angepasst. Das wollen wir auch an der Uni. Angepasst sollt ihr sein. Reinpassen sollt ihr. Und in unseren Gemeinden und Gemeinschaften sind wir längst auch dabei, dass wir Menschen anpassen wollen, dass sie Erwartungen und Funktionen entsprechen sollen. Gott aber will, dass du vollkommen glücklich bist, dass du vollkommen identisch bist, dass du vollkommen getröstet bist in ihm. Und dann gebraucht Paulus ein Bild. Ist es wirklich nur ein Bild oder ist es nicht vielmehr eine Realität? Indem er die Gemeinde Jesu Christi beschreibt als einen Leib. Das war eine seiner genialsten Erfindungen im Evangelium. Die Kirche Jesu Christi ist ein Organismus, ist ein Leib. In welcher Situation ist Paulus auf diese geniale Idee gekommen? Ausgerechnet bei der Gemeinde der Korinther. Die Korinther waren ein absoluter Chaos-Club e.V. eingetragener Verein. Da ging alles schief. Total auf Egoismus, Selbstdurchsetzung. Selbst beim Abendmahl noch haben die mit dem Ellbogen gearbeitet, sodass dem anderen der Kelch aus der Hand fiel. Nicht total auf Ego-Trip. Und Paulus spricht sie an. Und er sagt nicht, verhaltet euch wie Glieder an einem Leib, sondern verhaltet euch als Glieder am Leib Christi. Denn der Leib Christi ist eine Realität. Ihr seid Glieder. Verhaltet euch nicht wie Geschwister, sondern als Geschwister, die ihr bereits in Christus seid. Ich verrate euch ein Geheimnis. In der Sekunde, als ihr geistlich wiedergeboren wurdet, wart ihr was geworden? Tochter und Sohn Gottes. Und im selben Augenblick seid ihr Schwester, habt ihr Schwestern und Brüder bekommen, seid Schwester oder Brüder geworden. Das Faszinierende ist, wir sind sowohl Gottes Kinder, wie gleichzeitig miteinander Geschwister. Die Leiberfahrung ist die Grunderfahrung des Wir. Keine Wir-Erfahrung ohne menschliche Gemeinschaft. Man kann es fast auf die Spitze treiben und sagen, deine Gottesbeziehung ist vermutlich so persönlich und so intim, wie du menschliche Gemeinschaft in deinem Leben bereits erlebt hast. Damit meine ich nicht, dass jeder einen Seelsorger gesetzlich braucht, der über ihm steht wie eine Vater- oder Mutterfigur. Das kann eine Hilfe sein und ich kann es euch nur empfehlen. Aber das ist nicht der Punkt, wo ich die Dringlichkeit so extrem formuliere. Aber was wir brauchen, ist die Erfahrung des Wir unter Menschen. Gottes Liebe, die vollkommen ist, ist für uns mit unserer Biografie zunächst einmal, wir können sie 10-mal hören, nicht konkret. Wenn uns gesagt wird, Gott liebt dich wie ein Vater und mein Vater hat mich nicht geliebt, dann zuckt eine junge Frau zusammen oder ein junger Mann, der einen autoritären oder gar gewaltsamen Vater hatte. Wenn ich sage, Gott liebt dich wie eine Mutter, dann stöhnen einige Männer und sagen, das nicht auch noch, mir reicht die eine. Das heißt, du kannst Gott gar nicht anders als in persönlichen Analogien denken, denn du kannst keine Person abstrakt denken. Und insofern ist unser Gottesbild immer korrelierend mit unseren Erfahrungen von Gemeinschaft. Niemand kann Gott von Herzen persönlich lieben, ohne dass er nicht Analogien heranzieht und positiv aufnimmt oder negativ abgrenzt und sagt, Gott ist der wahre Vater und er ist das Gegenteil von meinem Vater. Aber immer brauchen wir Menschen. Ich wurde vereinzelt gefragt, wie ich denn selber auf dieses Wir gekommen bin und was bei mir denn mit 17 eigentlich passiert ist. Genau dies. Eine Situation wie die, nicht ganz so groß. Und wir waren ein kleiner Kreis, die sich zusammengefunden hatten, menschlich gesprochen durch Zufall, die dann während dieser einen Woche dann jede freie Stunde nachts bis 3 zusammensaßen. Wir sind gewandert, haben diskutiert, weil so ein Funke plötzlich da angesprungen war. Und wir haben miteinander Wir erlebt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Geschwister getroffen, die mir plötzlich so nah waren, dass ich mich nicht mehr schützen musste. Ich konnte in der Gebetsgemeinschaft beten, bevor ich überlegte, was ich sagte. Das heißt, die anderen haben das gleichzeitig mit mir gehört. Vorher habe ich bei Gebetsgemeinschaften immer darauf geachtet, dass ich als Erster dran komme. Denn wenn die anderen das schon gebetet hatten, muss man sich während der Gebetsgemeinschaft was Neues überlegen. Das war alles so anstrengend. Und man will ja nicht so blöd dastehen. Also nicht, das war Gebetsgemeinschaft. Nicht jeder versucht, fromm dazustehen und so weiter. Das war auch bei uns in der Jugendarbeit so. Natürlich Kumpel und auf die Schulter klopfen. Aber letztlich doch der Leistungsdruck. Du musstest gut drauf sein, immer witzig sein, Erfolg haben. Der Stress war auch bei uns in der christlichen Jugendarbeit noch da. Das erste Mal wurde ich zögerlich offen und wartete darauf, dass die Gesichter runterfielen. Da fiel nichts runter. Die strahlten mich immer mehr an. Und je offener wir waren, unsere Probleme erzählten, umso mehr haben wir uns geliebt. Ich habe sowas vorher nie erlebt, so eine Intimität. Ich habe nur Einzelne aus dieser Gruppe später wieder getroffen, mit einem noch jahrelang dann evangelisiert, die anderen aus den Augen verloren. Denn es ging ja nicht darum, dass wir gegeneinander Gott waren, dass wir uns gegenseitig brauchten für den Rest des Lebens. Es war ein Schlüsselerlebnis, das Schlüsselerlebnis des Wir. Gottes Liebe ist vollkommen, aber sie ist unsichtbar. Und sie wird für uns konkret und greifbar und glaubwürdig und ganz leicht nachzuvollziehen, in dem Augenblick, wo es Menschen gibt, die uns, wie der Mond die Sonne, Gottes Liebe reflektieren. Und mitten in der Woche kam für mich die Erkenntnis, wenn Gott mich nur ungefähr so liebt, so wertschätzt, so hochschätzt und zur Geltung bringen will, wie wir das miteinander hier tun, und wir sind doch nur seine Kinder, dann lohnt es sich, an ihn zu glauben und das ganze Leben mit ihm zu leben. Wenn das Liebe ist, dann will ich nichts mehr als Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meinem Verstand. Wir müssen es neu lernen, die Bedeutung von Gemeinschaft zu erkennen. Und wir müssen kapieren, dass das SMD nicht bedeutet, dass du Leute auf der Straße anlaberst, das gehört auch dazu, sondern dass du selbst für Menschen, die keine Sonne kennen, der Mond bist, der reflektiert. Dass du selbst für Menschen, die den Strom nicht sehen und spüren können, zur Lampe wirst, die sich einschrauben lässt, damit Gottes Energie leuchtet und strahlt. Du musst keine Grimassen ziehen, du musst dich nicht verkrampfen, du musst nicht weltfremd werden wie ein Besen, sondern du kannst so attraktiv sein, wie du willst, du kannst ganz gelassen sein, du musst nur Christus in dir leben lassen und dich gebrauchen. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, sei einfach du selbst in Christus. Das Faszinierende an dem Leib ist das, was ich in dieser Gruppe für eine Woche erlebte. Und das genügte für den Rest meines Lebens, um es zu kapieren. Dass innerhalb eines Organismus es keinerlei Rivalität gibt. So wie meine linke Hand niemals mit der rechten rivalisiert, sondern wer es gerade braucht, der setzt sich ein. Und wenn die linke Hand mal ein bisschen malat ist, dann macht die rechte selbstverständlich mehr, ohne sich gleich zu beschweren oder einen Ausgleich zu fordern. Im Organismus ist es ein Geben und Nehmen ohne Konkurrenz. Wenn du das erste Mal erfährst, wenn du für andere Menschen jemand wird, der wertschätzt, der anerkennt, der sich daran freut, dass ein anderer sich freuen kann, ohne gleich wieder eine hämische Bemerkung zu machen. Ist aber ein schönes Auto, war doch teuer, oder? Hätte man das nicht auch spenden können? Aber ich habe ja nichts gesagt, ich gönn's dir ja, ich sag ja nichts. Im Wir freuen wir uns an der Entfaltung des Anderen. Lernt das Leben im Wir. Schenkt euch gegenseitig Wertschätzung, Anerkennung, Zuwendung. Und erkennt, dass dann Christus für euch erfahrbar wird. Noch einmal die Formel. Gottes Liebe, die vollkommen, aber unsichtbar ist, wird für uns selber und andere Menschen alleine erfahrbar, in der menschlichen Liebe, die unvollkommen ist, aber sichtbar und greifbar. Das Schönste an der Gemeinschaft, was wir uns geben können, ist Gottes Liebe reflektieren, zusprechen, trösten und bestätigen. Im Wir leben. Und dann liebe ich dieses Bild von dem Leib bei Paulus, und Kolosser und Epheserbrief haben das dann auch aufgenommen und ganz ausdrücklich zusammengebracht. Wer ist am Leib im Zentrum? Wer ist die Hauptsache? Das Haupt. Und dieses Haupt ist weder der Eckstein noch jemand anderes, sondern das Haupt ist alleine Christus. Das hat ein kritisches Element. So kritisch, dass Matthäus in seiner Gemeinde die Anrede mit Lehrer, mit Rabbi und alle Ehrenanreden wie Doktor und Professor nicht geduldet hat, weil er sagt, wir haben nur ein Haupt in unserer Gemeinde. Und alles, was schon wieder nach Ämtchen und Stufen klingt, das alles irritiert und lenkt von Christus ab. Ich erinnere mich an meine Johannesvorlesung, da habe ich meine Studenten überrascht, als wir auf Johannes den Täufer kamen. Da habe ich nämlich gesagt, das, was die Antwort Johannes des Täufers auf die Frage nach seiner Identität ist, das hängt euch, wenn ihr später Lehrer oder Pfarrer werdet, über euren Schreibtisch. Er wurde gefragt, wer bist du? Ja, wenn ich gefragt werde, wer bist du, dann frage ich nur, wie setze ich es jetzt an? Lege ich es mir akademisch an oder lege ich es mir geistlich an oder komme ich auf der menschlichen Schiene? Der Täufer hat nicht lange gezögert mit seiner Antwort. Johannes, wer bist du? Und er hat gesagt, strahlend wie ein Honigkuchenpferd, ich bin nicht der Christus. Ich habe zwei gute Nachrichten an dich. Erstens, Christus ist gekommen. Zweitens, du bist es nicht. Du brauchst nicht Christus zu sein. Christus ist selber Christus. Ihr sagt, klar bin ich nicht Christus, aber warum verhält sich die ganze Zeit so? Alle Not in der Welt beziehst du immer auf dich. Du fühlst dich für alles verantwortlich. Alles macht dir ein schlechtes Gewissen in dieser Welt. Du bist nie mit dir zufrieden, weil du immer mehr erwartest. Auf dem Kirchentag haben sich die Leute besoffen geredet. Da haben sie gesagt, Christus hat keine Hände außer unseren Händen, keine Füße außer unseren Füßen, keine Ohren außer unseren Ohren, keine Lippen außer unseren Lippen. Wenn es wirklich so wäre, dass Christus keine Hände hatte außer unseren Händen, keine Füße außer unseren, keine Ohren außer unseren, keine Lippen außer unseren, er hätte allen Grund, auch noch kopflos zu werden an seinem Leib und zu verzweifeln. Die Frommen haben dieses verstiegene Bild verachtet. Die haben gesagt, nein, wir legen das Ganze demütig an. Wir bauen Reich Gottes. Uff! Wir bauen Reich Gottes? Na, so eine Arroganz. Bin ich denn Gott, dass ich das Reich Gottes baue? Reich Gottes heißt Gottesherrschaft. Bin ich Gott, dass ich herrschen kann? Nee, ich heiße Eckstein. Wisst ihr warum? Weil ich ein ganz winziger Stein bin, den nach dem ersten Petrusbrief Gott in seinem Gebäude verbauen will. Das passt mir schon besser. Wir sind kleine Steine, die im Tempel Gottes eingebaut werden. Wir sind Glieder an seinem Leib. Er aber ist das Haupt. Er ist das Subjekt. Keiner kommt zum Glauben durch mich. Aber wenn das Haupt selber, wenn Christus selber durch uns wirkt, dann kann etwas durch uns geschehen. Die Wiederentdeckung des Wir. Das bedeutet, ich bin Teil des Ganzen. Aber ich möchte auch da gleich anhängen, das hat auch noch einen weiteren Aspekt. Wiederentdeckung des Du, Gottes Christi, Wiederentdeckung des Wir, wir sind eine Gemeinschaft, und dann Wiederentdeckung, jetzt Achtung, des Ich im Wir. Wir haben nicht tagelang gesagt, du bist nichts, Christus, das Du ist alles. Sondern wir müssen jetzt neu lernen, dass wir etwas Besonderes sind, als einzelne Glieder. Ja, es stimmt, der Leib ist eine Einheit, es kommt auf den Leib an. Aber es kommt auch auf die einzelnen Glieder an. Und hier haben wir, ob SMD oder Landeskirche oder Baptisten oder FEG oder was weiß ich, hier haben wir ein echtes Problem. Wir nehmen nicht mehr unsere Mitglieder als das ernst, was sie sind. Sondern wir haben einen Topf und suchen einen Deckel. Kennt ihr das, Mitarbeiterversammlung? Unser Leiter ist ausgefallen und dann rutschen schon alle, ich komme ja manchmal zur Bibelarbeit zu euch, ich kenne das ja, gell? Dann rutschen alle schon runter und gucken so verlegen weg und aus Versehen müssen wir was vom Boden aufheben, weil die nächste Frage ist, wer übernimmt das? Wir orientieren uns an der Not und nicht an der Berufung. Wir orientieren uns an der Not und nicht an der Berufung. Wir sollten nicht aufeinander zugehen und sagen, ach, du bist neu in Tübingen, toll, was hast du denn in Heidelberg gemacht? Warst du was Kassenwart? Ich hoffe, du hast das Geld mitgebracht, du bist bei uns super willkommen. Sondern wir sollen sagen, was ist deine Stärke? Was macht dich aus? Was ist deine Berufung? Und so zählt Paulus nur exemplarisch verschiedene Gaben auf. Ja, woran orientieren wir uns? Nun, wir orientieren uns immer an anderen Christen. Wir übernehmen Normen von anderen. Und so haben die einen die Vorstellung, besonders erfolgreicher Christ bin ich eben, wenn ich predigen kann, wenn ich vorne stehe auf der Bühne und viele sitzen da, wenn ich viele zum Glauben führe. Ja, aber wenn das dein Charisma überhaupt nicht ist und Gott was anderes mit dir vorhat, dann bringt das doch überhaupt nichts. Oder ich habe sowas wie Mutter Teresa im Blick. Ja, aber wenn Gott will, dass du predigst und du verhuddelst dich die ganze Zeit mit deinen Medikamenten, dann bist du am falschen Platz. Es kommt darauf an, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Wort bei der richtigen Person ist. Seid ihr noch dabei? Das kann man gar nicht selber machen. Nicht? Als der Philippus den Kämmerer aus dem Morgenland missionieren sollte, da wurde der in die Wüste geschickt. Ja, da musst du die Koordinaten erstmal drauf haben, nicht? Ich schicke dich in die Sahara zur Mission. Aber da kommt im Jahr nur einer vorbei und der geht nur einen bestimmten Pfad. Wie willst du den finden? Du kannst von dir aus das, was Gott mit dir vorhat, überhaupt nicht kalkulieren. Das wisst ihr auch. Und deshalb habt ihr euch umgestellt auf das Gießkannenprinzip. Ich versuche überall ein bisschen was zu machen und hoffe, irgendwo treffe ich mal den richtigen, finde das richtige Wort. Und dann hast du aber 1000 Leute falsch angelabert und die sind schon mal irritiert und hast das Falsche gemacht. Wenn ich dich frage, was ist deine bestimmte Berufung? Was bist du für ein Glied am Leib Christi? Kannst du das sofort beantworten? Die meisten haben sich die Frage noch nicht mal gestellt. Die meisten haben noch nicht mal kapiert, dass sie die Frage überhaupt stellen dürfen. Christus hat mit dir etwas vor, was er mit keinem anderen tun will. Du hast eine bestimmte Aufgabe. Du hast eine bestimmte Gabe. Vielleicht eine Kombination von Gaben. Aber eine völlig andere. Du andere als du und du wieder andere als du. Und ihr schon wieder andere. Und du kannst nicht einfach sagen, jetzt machen wir mal Bäumchen, wechsel dich und ihr setzt euch um und die Engel sagen, ich habe es gar nicht gemerkt, jetzt nehmen wir einfach denselben. Nein, das geht nicht. Gott hat etwas mit dir vor, unverwechselbar. Und dann sagst du natürlich, ja, aber, und so hat es Paulus den Korinthern gesagt, einige sagen, ich wäre gerne Zunge, dann kann ich so viel reden. Aber wenn Gott durch dich laufen will, dann siehst du, was du mit deiner Zunge machst. Die anderen wollen Ohr sein, obwohl sie Auge sind, oder wollen Hand sein, obwohl sie Bauch sind. Glieder am Leib Christi werden nicht danach beurteilt, ob sie wichtig sind, sondern ob sie wesentlich sind. Ich erinnere mich an eine Freizeit, da waren wir offensichtlich in einem versifften Quartier untergekommen. Da habe ich mir Ungeziefer eingefangen und das hat sich ausgerechnet in meinen Bauchnabel verkrochen, mit dem Ergebnis, dass ich 3 Wochen später so eine Entzündung hatte. Und wir waren gerade evangelisieren und mein Freund eben aus diesem Team, der rief beim Arzt an und hat gesagt, ich habe hier einen liegen mit der Bauchnabelentzündung. Da hat der Arzt nur gefragt, wie viele Tage ist der denn? Und als der sagte, der ist 20 Jahre, hat der Arzt lachend aufgelegt und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht mehr, dass ich einen Bauchnabel hatte. Bis zu der Stunde. Und dann hat er total wehgetan. Und dann habe ich mich erst erinnert, wie wichtig der Bauchnabel in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, mit einer bestimmten Funktion war. Nämlich für eine bestimmte Person, die ich selber bin. Dann hatte der aber mit dem Augenblick der Geburt den Zusatz in seinem Titel bekommen, Bauchnabel, IR, in Ruhe. Und so sollte es auch bleiben. Wenn ich heute nach Hause fahre und mein rechter Daumen sagt, ich fühlte mich die letzten Tage nicht ausgelastet, hurra, ich mache jetzt was und ich fahre auf der Autobahn, ich verrate nicht, wie schnell, und dann sagt er plötzlich, hurra, jetzt mache ich mal Eigeninitiative, missionarischer Einsatz, wumms, und ich lande in der Leitplanke. Ist das im Sinne des Leibes? Ja, aber so zappelst du die ganze Zeit rum am Leib Christi. Erstmal handeln und dann gucken wir, ob was draus wird. Nein, andersrum. Erstmal fragen, liebes Haupt, lieber Jesus Christus, wer bist du und was willst du durch mich? Ihr werdet von mir jetzt nicht erwarten, dass ich sage, hört mit dem Studium auf, Gott kann euch gebrauchen, wie ihr seid. Gott kann sogar einen Professor zur Evangeliumsverkündigung brauchen, wenn er nichts Besseres findet. Aber Gott kann aber auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Für Gott sind alle deine Tugenden und Stärken kein Hinderungsgrund, dich zu gebrauchen. Aber noch weniger sind deine Schwächen ein Hinderungsgrund. Ich poliere die ganze Zeit an mir rum, weil ich denke, nur wenn ich gut bin, kann Gott mich gebrauchen. Nein, so klein ist Gott nicht. Gott kann dich gebrauchen, wie du bist. Die größten Gottesmänner und Gottesfrauen kamen aus den verschiedensten Gegenden. Einfache Fischer und ein ausgebildeter Theologe wie Paulus. Beide nebeneinander. Wer bist du? Erste korrekte Antwort, ich bin nicht Christus. Das macht dich schon mal sehr gelassen, auch für deinen Heimweg. Nimm dir gar nicht vor, morgen Christus zu sein, sonst bist du frustriert, bevor du dein Ortsschild wieder siehst. Lehn dich locker zurück und sag, ich bin ein Glied am Leib Christi, ich bin von ihm geliebt, so wie ich bin. Alles, was Gott mit mir vorhat, kann er auch selber tun. Ich kann es gar nicht. Kennt ihr den Petrus auf dem Wasser? Christus sagt zu ihm, Petrus, komm zu mir. Und da wurde der Spruch das erste Mal geprägt, Nachfolge ist nicht leicht, Nachfolge ist schwer. Nachfolge ist nicht schwer, Nachfolge ist sehr schwer. Nachfolge ist, wenn ich es recht bedenke, nicht nur sehr schwer, Nachfolge ist unmöglich. Obwohl es ein Imperativ war, Petrus, komm zu mir. Und dann hat es Petrus gemacht. Ganz vorsichtig, wie der Hans-Joachim mit 17 Jahren. Da habe ich auch so wie als kleiner Junge, wenn die Lahn zugefroren war, unser Fluss, erstmal so geditscht, ob der Glaube austrägt, nicht so mit Füßchen, ob das Eis schon trägt. Und so ist Petrus total auf Christus hin fixiert, auf ihn zugegangen und hat gesagt, du kannst es, aber ich kann es nicht. Und das Wasser trägt. Du wirst überrascht sein, Glaube funktioniert. Christus in dir und du in Christus trägt. Du glaubst es nicht, es trägt. Und Petrus ging einen Schritt nach dem anderen. Und ihr könnt wissen, er war treu im Glauben, denn er hatte voller Angst immer die Mimik Jesu. Und hätte Jesus seinen Mundwinkel nur ein bisschen verzogen, dann wäre er wie ein Frosch zurückgesprungen ins Boot, weil er Angst gehabt hätte, was passiert jetzt. Aber dann passierte das, was in 3 Tagen bei dir passieren wird. Er sagte, mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich kann. Blub, 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 blub. Und weg war er. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet erst erleichtert sein, dann werdet ihr erfreut sein und dann werdet ihr leichtsinnig werden. Und dann werdet ihr absaufen und dann holt ihr euch wieder raus. Wenn ihr schon die ganze Zeit euch taufen lassen wollt, ihr werdet nur oft genug getauft, dass Christus euch aus dem Wasser wieder rausziehen muss, weil ihr es wieder vergessen habt. Aber das Faszinierende ist nicht, er steht nicht daneben und sagt, ich hab's dir gesagt, jetzt sollst du halt ab. Er holt dich wieder raus, stellt dich auf Wasser, schüttelt dich einmal und sagt so, und jetzt geht's weiter. Das ist faszinierend. Und ein letzter Gedanke zum Schluss. Das Ganze ist im Hier und Jetzt. Und es fasziniert mich. Am Anfang hatte ich euch gefragt, habt ihr eine Vorstellung, wie viel Leid, wie viel Sorgen, wie viel Schmerz, wie viel Not in dieser Halle vereint ist? Heute möchte ich euch fragen, könnt ihr nur von Ferne ermessen, wie viel Segen, wie viel Lebensfreude, wie viel Dynamik und Vitalität in dieser Halle vereinigt ist? Gott hat mit euch etwas vor. Christsein ist das pure Abenteuer. Wenn ich den Christus in mir leben lasse und nichts anderes will, als in ihm zu leben. Meine Güte, ging's bei mir los, bereits mit 17, da hatte ich noch kein Abitur. Ich habe mit 18 angefangen zu predigen und mit 19 zu missionieren, in einer Ente mit noch 24 Kilometern. Da war die Frage immer beim Fahren, bei Gegenwind habe ich doppelt so viel gebraucht wie bei Rückenwind. Das Abi habe ich dann mit links gemacht, weil ich gar keine Zeit hatte vor lauter Predigen und war quietschvergnügt. Es war pures Leben und es ist es immer noch, in all den Jahrzehnten. Ist alles gut gegangen? Nein. Schicksalsschläge, Schüsse vor den Bug, Krisen, Anfechtungen. Aber das Faszinierende, Petrus wird gehalten. Und wenn er absäuft, wird er wieder aufs Wasser gesetzt. Gott hat so viel mit dir vor. Wenn du ihn nur lässt, wenn du nicht dickköpfig bist und sagst, ich habe aber meine Fiktionen von Leben, sondern wenn du offen bist für ihn, wie er dich gebraucht. Ich gestehe, ich bin privilegiert. Ich darf es jetzt schon erleben, dass Menschen eine E-Mail schreiben oder mich am Ärmel zupfen und sagen, Dankeschön, das oder jenes hat mir geholfen. Ich weiß, viele von euch werden das nicht erleben. Viele von euch werden nicht die Bestätigung bekommen. Aber am jüngsten Tag werdet ihr staunen. Da kommen Menschen auf euch zu und ihr werdet sagen, kennen wir uns? Und die strahlen dich an und sagen, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ich kenne dich doch gar nicht. Nein, du kennst mich nicht. Ich bin ein Enkel des Segens, der durch dich gekommen ist. Gold, Silber, Edelsteine werden in der Retrospektive auf euer Leben vor euch stehen. Und ihr werdet zurückschauen und werdet sagen, es hat sich wahrlich gelohnt. So reich hat Gott mich gesegnet. Und dann kommt der Spruch, hätte ich das damals schon gewusst, dass Gott durch mich segnet, dann hätte ich total vergnügt und mutig gelebt. Deshalb sage ich es euch heute. Denn Paulus sagt, Leute, es ist Zeit aufzustehen. Für Christen läuft die Zeit nicht ab, sie läuft an. Er sagt, wir sind jetzt schon viel näher dran in Römer 13 an der Erfüllung und der Erlösung als damals, als wir gläubig wurden. Für Christen läuft die Zeit nicht ab im Sinne des Negativen, sie läuft an. 10, 9, 8, 7, 6. Bestimmt von Vorfreude. Das Schönste liegt vor uns. Freut euch drauf. Ihr ahnt noch nicht, was ihr alles mit ihm erleben werdet. Und dann schaut ihr zurück und dann sagt ihr später zu euren geistlichen Kindern und Enkeln, hätte ich damals in Aschaffenburg gewusst, was Gott durch mich tut, Ich wäre fröhlich nach Hause gefahren. Ganz gespannt. Nicht auf mich, auf ihn. Er hat viel mit euch vor. Er hat sich ganz für euch gegeben. Ihr seid ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Ihr seid ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Jetzt öffnet dieses Geschenk für ihn und schenkt euch selbst ihm in Liebe. Lasst euch lieben. Danke.